Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sören Brinkmann, guten Tag. Unwahrheiten und Halbwahrheiten, damit arbeitet der Ex-Bild-Chef Kai Diekmann in seinem aktuellen Buch. Das hat gerade der Sohn von Helmut Kohl dem Spiegel gegenüber erklärt, Walter Kohl. Ende der vergangenen Woche haben die beiden Söhne des früheren Kanzlers einen Erfolg gegen Diekmann erzielt. Einzelne Äußerungen aus dessen Memoiren, etwa zu Erbstreitigkeiten im Hause Kohl, dürfen in künftigen Auflagen vorerst nicht mehr verbreitet werden. Das hat eine Zivilkammer des Landgerichts Hamburg entschieden. Bekanntermaßen tragen diese Memoiren den Titel »Ich war Bild«. Und dieser Spruch könnte bald auch für viele andere Beschäftigte im Hause Springer gelten. Doch die verdienen mit diesen markigen Worten nicht viel Geld, im Gegensatz zum Ex-Chef Kai Diekmann, sondern wohl ihren Job. Darüber sprechen wir gleich bei Medias Res. Ja, die verlieren ihren Job womöglich. Ja, denn Ich war Bild, das könnte gelten für etliche Beschäftigte in den Redaktionen der Bild-Zeitung und beim Ableger Bild TV. Laut Medienberichten will der Springer Verlag dort insgesamt eine dreistellige Zahl von Stellen streichen. Steffen Grimberg ist Medienjournalist und im Deutschen Journalistenverband der Vorsitzende für Berlin-Brandenburg. Er hat viele Kontakte zu Mitarbeitern, vertritt mit seinem Verband etliche von ihnen. Guten Tag, Herr Grimberg.
Ja, hallo.
Was ist da los bei Springer?
Naja, es ist ja ein Kettensägenmassaker, wie mir ein Bildkollege das vorhin noch beschrieb, mit Ansage. Bild hat ja schon angekündigt, sie gehen digital only ab dem kommenden Jahr und es soll große Umstrukturierungen geben. Konkret bedeutet das, die Bild-Zeitung hat deutschlandweit gedruckt, im Moment noch 18 Regionalausgaben, die sollen beispielsweise auf 12 reduziert werden, und gerade in den regionalen Büros, da werden einige ganz geschlossen oder zusammengelegt, und da werden also etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern natürlich auch Leute von der Verlagsseite, Sekretariatskräfte und so weiter, ihren Job verlieren. Man geht jetzt im Moment von mindestens so roundabout 200 aus.
Ihr Bundesvorsitzender, der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall, hat heute erklärt, wenn Springer-Chef Matthias Döpfner die Milchkuh des Konzerns schlachten wolle, dann sei das nicht nur unsozial gegenüber den Beschäftigten, sondern auch wirtschaftlich extrem dumm. Aber ist denn Bild wirklich noch die Milchkuh, der große Gewinnbringer?
Also Bild ist im Moment auf jeden Fall das noch. Allerdings machen an Bild oder gehen auch an Bild die normalen Entwicklungen nicht vorbei. Die Papierpreise haben sich massiv erhöht. Die Druckausgabe von Bild ist gleichzeitig seit vielen Jahren sehr, sehr deutlich auf dem Rückmarsch. Und vor allen Dingen, das ist für eine Boulevardzeitung eben auch schwieriger, sagen wir mal, als zum Beispiel für die seriöse Schwester Welt sozusagen da aus dem Springer-Portfolio. Boulevard braucht Reichweite. Das heißt, da kann ich mit einer Bezahlstrategie online auch nicht so Unsummen verlangen. Da bin ich auf Reichweite angewiesen. Da will ich eben auch viele Leserinnen und Leser haben. Da sind mir dann also die Hände gebunden, wie teuer ich das machen kann. Und ich muss viele Sachen eben auch einfach umsonst machen.
Es heißt ja auch, dass die KI jetzt wirklich viele Stellen kosten soll, beziehungsweise die KI übernehmen soll. Zeigt sich da eben auch der digitale Wandel jetzt noch mehr?
Naja, absolut. Ich meine, das ist was, das hat der Printjournalismus auf seiner technischen Seite ja schon vor mehreren Jahrzehnten schon mal durchexerziert, als zum Beispiel der klassische Bleisatz abgelöst wurde und ganze Berufszweige, denken Sie an Setzer in den Drucker- und Verlagshäusern, komplett ausgestorben sind heute. Und das heißt in der Tat, also die Mitarbeitenden von Bild haben heute Morgen eine E-Mail bekommen, da heißt es dann eben auch, wir müssen uns damit leider auch von Kollegen trennen, die Aufgaben haben, die in der digitalen Welt durch KI oder andere Prozesse ersetzt werden und die sich in der neuen Aufstellung mit ihren derzeitigen Fähigkeiten nicht wiederfinden. Und genau dieser Satz, der löst bei vielen Mitarbeitenden, auch in den Redaktionen, eine ziemliche Wut aus, weil das ja im Klartext heißt, wenn du nicht in der Lage bist, fähig bist, bereit bist, hier mitzukommen, dann mach doch die Biege.
Nun ist es fast genau 10 Jahre her. Im Juli 2013, da war es, dass Springer bekannt gegeben hat, seine Regionalzeitungen an die Funke Medien zu verkaufen. Berliner Morgenpost unter anderem oder das Hamburger Abendblatt. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht der nächste Schritt, mit dem sich Springer langsam vom Printgeschäft verabschiedet?
Naja, absolut. Und vielleicht sogar ein Stück weit auch von Deutschland. Wenn wir Springer-Chef Matthias Döpfner in den letzten Monaten gehört haben, dann ging es, wenn es denn ums Wirtschaftliche ging, vor allen Dingen um die USA. Er hat ja in einem sehr beachteten Interview gesagt, Springer könnte der drittgrößte Verlag, das drittgrößte Medienhaus der USA werden, auch mit rein digitalen Projekten. Man hat ja Politico gekauft, eine sehr innovative journalistische Plattform. Das ist einerseits eine Art Tageszeitung. Es geht aber auch um sogenannten vertikalen Journalismus. Das sind also, man kann sich das am besten vorstellen, so digitale Fach-Newsletter für sehr, sehr spitze Zielgruppen, sehr klar definierte Zielgruppen, sehr reiche Zielgruppen, sodass man da auch entsprechende Summen für verlangen kann. Und das ist definitiv die neue Strategie von Springer. Also darauf wird gesetzt. Und ja, wie lange es dann die große Boulevardschleuder Bild in Deutschland noch braucht, das werden wir sehen.
Vielleicht noch ganz kurz die Frage, welche Rolle spielt der Finanzinvestor KKR? Der hält ja seit 4 Jahren gut 40% an Springer.
Absolut, und er hat ganz klare Renditeerwartungen, und ich nehme an, dass da auch ganz viel KKR drin ist an dem, was wir jetzt erleben, dass also KKR klar gesagt hat, Springer, halte deinen Laden sauber, die Return on Investments, also die Einnahmen, die wir hier kriegen aus deinen klassischen Printprodukten, die sind einfach zu gering, wir haben da andere Erwartungen, und entsprechend bitte bau deinen Laden um, damit diese Erwartungen erfüllt werden, sonst setzt was.
Sagt Steffen Grimberg, Medienjournalist und DJV-Vorsitzender in Berlin und Brandenburg. Vielen Dank für diese Informationen. Und um die Bild-Zeitung geht es auch in einem Fall, mit dem sich jetzt der Deutsche Presserat beschäftigt hat. Gegenstand war nicht die Bild-Berichterstattung, auch das kommt dort gelegentlich vor. Hier ging es darum, wie über die Bild berichtet werden sollte und vor allem, woher die internen Informationen dazu kamen. Die wollte der frühere Bild-Chefredakteur Julian Reichelt eigentlich vertraulich weitergeben an die Berliner Zeitung, doch deren Verleger plauderte. Stefan Fries mit der ganzen Geschichte und den Reaktionen.
Der Journalist und frühere Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo lässt an Holger Friedrich kaum ein gutes Haar. In einer Rede bei der Jahreskonferenz der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche in Hamburg kritisierte Mascolo den Verleger der Berliner Zeitung dafür, seinen Informanten Julian Reichelt geoutet zu haben. Friedrichs Verhalten sei irre.
Mir ist bis heute unklar, ob Holger Friedrich das Prinzip des Informantenschutzes einfach nicht verstanden hat oder ob er es versteht, aber findet, dass es ihm freisteht, es auch zu ignorieren.
Nachdem der Medienkonzern Axel Springer Julian Reichelt im Oktober 2021 nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs als Bild-Chefredakteur freigestellt und später entlassen hatte, herrscht eine offene Fehde zwischen ihnen. Im April soll Reichelt Holger Friedrich interne Nachrichten aus dem Springer-Konzern weitergeleitet haben. Die Zeitung verzichtete auf eine Veröffentlichung. Wenige Tage später aber informierte Friedrich den Springer Verlag über die Indiskretion. Georg Mascolo sieht darin einen Schaden für die Glaubwürdigkeit deutscher Medien insgesamt.
Mancher da draußen wird sich jetzt fragen, ob uns anvertraute Geheimnisse wirklich so gut aufgehoben sind, wie wir es doch unablässig versprechen. Ob es da draußen vielleicht noch einen Holger Friedrich gibt oder sogar mehrere. Ob Ihre Mail, ein Anruf vielleicht versehentlich im Verlag oder in der Geschäftsführung landet, wo dann jemand finden könnte, dass die Regeln der Redaktion hier doch gar nicht gelten.
Für sein Verhalten verlieh das Netzwerk Recherche Friedrich am Wochenende den Negativpreis Verschlossene Auster. Der geht normalerweise an Leute und Institutionen, die Informationen blockieren. Aber angesichts von Friedrichs Verhalten machte die Vereinigung eine Ausnahme. Der Berliner Verlag reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Kurz zuvor hatte auch der Deutsche Presserat Friedrichs Vorgehen gerügt. Der Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle von Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien, bei der sich Nutzerinnen und Nutzer beschweren können. Seine Sprecherin Kirsten von Hutten begründet die Rüge ähnlich.
Die Begründung ist, dass die Weitergabe der Informationen und des Informanten an Springer nach Auffassung des Presserates einen ganz eindeutigen Verstoß gegen den Pressekodex und den dort normierten Quellenschutz darstellt.
Im Pressekodex heißt es, dass die Identität einer Quelle geheim bleibt, wenn diese das wünscht. Friedrich hatte sich damit verteidigt, dass die Pflicht zum Informantenschutz nur für die Redaktion, nicht aber für ihn als Verleger gelte. Dem Argument folgte der Presserat nicht. Das Landgericht Berlin sah das allerdings anders. Dort hatte sich Julian Reichelt beschwert, sein Persönlichkeitsrecht sei verletzt worden. Im Beschluss des Gerichts heißt es allerdings, der Verleger sei nicht zu Quellenschutz und Geheimhaltung verpflichtet gewesen, auch nicht vertraglich. Reichelt will gegen den Beschluss Beschwerde einlegen. Der Investigativjournalist Holger Stark von der Wochenzeitung Die Zeit wies bei der Journalistenkonferenz in Hamburg darauf hin, dass es für Vertraulichkeit keinen Vertrag brauche. Eine informelle Vereinbarung reiche aus.
Es schreibt also Holger Friedrich am 15. April um 12.56 Uhr an Julian Reichelt, wie kann ich euch vertraulich zusammenbringen oder zusammenschalten? Also Reichelt und den Chefredakteur der Berliner Zeitung Thomas Kurjanowitsch. Das heißt, es fällt das Wort vertraulich. Es ist gewissermaßen, so würde ich es jedenfalls interpretieren, eine Art Vertraulichkeitszusage, die dort getroffen wird.
Der Berliner Verlag hatte der Deutschen Presseagentur mitgeteilt, er nehme es mit Befremden zur Kenntnis, dass sich der Presserat über den Spruch eines ordentlichen Gerichts hinwegsetze. Die Sprecherin des Presserats, Kirsten von Hutten, weist allerdings darauf hin, dass ihr Gremium kein Gericht sei, sondern aufgrund des Pressekodex entscheide.
Und da kann es sein, dass da divergierende Entscheidungen ergehen. Das heißt, dass ein Gericht etwas für unzulässig erachtet oder für zulässig erachtet, was nach unserer Auffassung unzulässig oder eben zulässig ist. Und in diesem Fall ist es so, dass wir der Auffassung sind, dass das Ganze nach presseethischen Gesichtspunkten unzulässig ist.
Der Pressekodex verpflichtet die Berliner Zeitung dazu, die Rüge zu veröffentlichen. Der Verlag kündigte an, sie juristisch prüfen zu wollen.
Wie hältst du es mit der Vertraulichkeit? Stefan Fries über Informantenschutz und den Fall Reichelt.
Hier ist der Deutschlandfunk. Medias Res um 15.47 Uhr. Es sind vor allem regional ausgerichtete Zeitungen, aber mit einer beträchtlichen Leserschaft. Rheinische Post, der Bonner Generalanzeiger oder die Saarbrücker Zeitung. Und wer am Wochenende oder auch heute Vormittag auf deren Online-Portalen aktuelle Nachrichten gesucht hat, bekam nicht viel zu sehen. Denn alle diese Zeitungen gehören zur Rheinischen Post Mediengruppe und dort ist der Betrieb nach einem Cyberangriff deutlich eingeschränkt. Auch die Zeitungsausgaben erschienen als Notfallausgaben mit weniger Seiten. Das zeigt also, wo Medienhäuser verwundbar sind. Und dass digitale Kanäle bei allen Vorteilen auch zur Gefahr werden können, das gilt natürlich nicht nur für Verlage, sondern auch für einzelne Journalisten. Ist lange bekannt, wird uns aber immer wieder durch neue Enthüllungen vor Augen geführt, etwa rund um die Abhörsoftware Pegasus. Doch es gibt Anlaufstellen weltweit, an die sich Reporter richten können, wenn sie den Verdacht haben, abgehört zu werden. Eine davon ist das Digital Security Lab von Reporter ohne Grenzen in Berlin. Michael Mayer hat es besucht.
Yannick Besendorf und Viktor Schlüter arbeiten seit Sommer letzten Jahres für das Digital Security Lab von Reporter ohne Grenzen. Seitdem bekommen sie jeden Monat Dutzende Anfragen von Journalisten und Reporterinnen, die ihr Handy und oder ihr Laptop auf Überwachungssoftware überprüfen lassen möchten. Ihre genaue Arbeitsweise will das Team natürlich nicht erklären, nur so viel. Bevor sich die Mitarbeiter des Labs an die Arbeit machen, müssen ein paar Kriterien erfüllt sein, erklärt Viktor Schlüter.
Zum Beispiel, jemand hat eine sehr gute Phishing-E-Mail gekriegt oder es gibt E-Mails, die darauf hinweisen, dass ein Konto übernommen wurde. Dann kommen die Personen zu uns mit ihrem Gerät und dann ziehen wir da erstmal Daten raus und diese Daten gucken wir uns dann an und werten die aus und gucken, ob da was dran war und was da genau passiert ist.
Dank technischer Möglichkeiten muss nicht jeder Reporter, jede Journalistin vor Ort in Berlin sein. Vieles lasse sich auch online herausfinden, erzählt Schlüter, zumal viele Anfragen auch aus dem Ausland kommen. Wenn es gut läuft, könne man auch den Zeitpunkt bestimmen, an dem die Überwachung begann. Das Perfide an den neuen Überwachungsprogrammen ist, dass man nicht einmal mehr auf einen Link klicken muss. Sie funktionieren völlig eigenständig. Das Prinzip nennt sich Zero-Click-Exploit. Eine jener Journalistinnen, die Opfer einer breit angelegten Abhöraktion wurde, ist Khadija Ismailova. Sie ist eine der bekanntesten Investigativjournalistinnen Aserbaidschans und recherchiert zu den Themen Korruption, Machtmissbrauch und den Machenschaften des regierenden Aliyev-Regimes. Ismailova hatte den Verdacht, dass sie abgehört und ausgespäht wurde und wendete sich an das Security Lab. In einer amerikanischen Fernsehreportage des Senders PBS schilderte Ismailova ihre Gefühle, als sie im letzten Jahr erfuhr, dass sie ausgespäht wurde.
I feel guilty. I feel guilty for the messages I've sent.
Ich fühle mich schuldig. Schuldig für die Messages, die ich geschickt habe, für die Quellen, die dachten, dass ihre Nachrichten verschlüsselt seien. Aber sie wussten nicht, dass mein Handy ausgesperrt wurde. Meine Quellen wurden missbraucht. Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Leute, die mir Dinge aus ihrem Privatleben erzählt haben. Einfach jeder. Es geht nicht nur um mich. Ich habe so viele Leute in Gefahr gebracht.
So many people in danger.
5 Jahre nach dem Mord an dem Journalisten Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul hat sich die Abhörpraxis autoritärer Staaten keineswegs verbessert. Im Gegenteil, selbst in demokratisch verfassten Ländern wie Spanien oder Griechenland sind derlei Fälle in den letzten Jahren aufgetreten. Yannick Besendorf vom Security Lab meint:
Also was man auf jeden Fall in den letzten Jahren beobachten konnte, ist so eine Kommerzialisierung und eine Entwicklung zu einem richtigen Markt hin. Also man kann eigentlich von Staatstrojaner as a Service sprechen, weil ein Staat das einfach einkaufen kann. Und das macht es einfach sehr viel einfacher für solche autoritären Staaten, Infizierungen von Smartphones, von Laptops vorzunehmen. Und dadurch ist es schon mehr geworden. Und es ermöglicht es auch Staaten, die vorher nicht selbst in der Lage waren, solche Staatsräume herzustellen, die einzukaufen und einzusetzen.
Als der saudische Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde, drehte sich die Debatte sehr stark um die aus Israel stammende Spyware Pegasus. Allerdings gibt es auch eine Reihe von europäischen Überwachungssoftwareprogrammen, wie etwa FinFisher bzw. FinSpy, ein Produkt einer deutsch-britischen Firma aus München, die als Gamma International bekannt wurde. Die Firma hat die Software auch in eine Reihe autokratisch regierter Staaten verkauft, etwa nach Äthiopien, in die Türkei oder nach Uganda. Für die Organisation Reporter ohne Grenzen steht das Thema hoch auf der Agenda, sagt Christian Mier, Geschäftsführer von ROG Deutschland. Denn Überwachungssoftware werde nach wie vor entwickelt, eingekauft und eingesetzt, sowohl international als auch innerhalb der EU. Von daher fordere Reporter ohne Grenzen eine weltweite Ächtung, ähnlich dem sogenannten Arms Trade Treaty, einem UN-Abkommen, das 2014 beschlossen wurde und das den internationalen Waffenhandel begrenzen soll.
Wir brauchen letztlich eine große globale UN-Regulierung. Das ist ein ganz dickes Brett, aber letztlich auch nicht illusorisch. Es gab in einem anderen Bereich vor 8 Jahren, und das ist letztlich das Vorbild, wonach wir auch streben, ein Arms Trade Treaty, was den weltweiten Handel von Waffen reguliert. Und so etwas Vergleichbares, das streben wir auch an. Und das ist bei uns auch einer der Schwerpunkte jetzt auch nochmal in diesem Jahr hier bei Reporter ohne Grenzen, dass wir da auch nochmal sehr konkrete Vorschläge machen und das nicht nur zu fordern, um damit auch im politischen Raum weltweit tätig zu werden.
Michael Mayer über das Digital Security Lab. Sie nennt sich Europas größtes IT- und Tech-Magazin, die Computerzeitschrift CT. 40 Jahre feiert das Magazin aus dem Medienhaus Heise in diesem Jahr. Und nun sind zwar die hohen Auflagenzahlen rund um die Jahrtausendwende mit ihrem Dotcom-Hype lange vorbei. Und auch die Einstellung der Computermesse CeBIT wirkte sich nicht gerade positiv aus auf die Auflage. Doch am Markt ist das Magazin immer noch stabil, mit Tests und auch auf neuen Ausspielwegen. Agnes Bühring hat die Redaktion am Firmensitz des Medienhauses im Osten Hannovers besucht und sich durch die Testlabore führen lassen.
Wir haben eine schallarme Messkabine. Da geht es darum, dass man die Lärmemissionen von Geräten ganz genau messen kann. Im Wesentlichen haben wir es natürlich mit Geräten zu tun, die beispielsweise Lüfter haben. Also PCs, Notebooks, Beamer. Da gucken wir gleich mal rein.
Christoph Windig hat die Tür zu einer geräumigen Messkabine in einem Testraum geöffnet. Sie sei mit einer doppelten Hülle gebaut, erklärt der Ressortleiter Hardware. Die Wände sind mit kantig in den Raum ragendem Akustikschaumstoff gedämmt. Eine steuerbare Klimaanlage ist eingebaut. So soll erreicht werden, dass nur der Lärm gemessen wird, den das jeweilige Gerät produziert. 4 Mikrofone stehen um einen Tisch, auf dem kaum hörbar ein Laptop läuft.
Diese Mikrofone haben eigentlich gar keinen besonders schönen Klang, sondern die sollen nur super neutral sein. Die sollen eben über den Frequenzbereich, den wir Menschen wahrnehmen können, denn in einem anderen Bereich ist es relativ uninteressant, den Lärm zu messen. Also für Fledermäuse messen wir nicht bei ganz hohen Frequenzen. Sollen die eben ganz neutral und möglichst linear aufnehmen, welche Geräusche das Testgerät emittiert.
Die Testräume sind das Herz der Redaktion von CT. Manche von ihnen muten an wie wissenschaftliche Labore. Der Partikelstaub von Druckern etwa wird in einem Raum mit abschirmbaren Messnischen wie im Chemielabor analysiert. Bildschirme und Displays werden mit Messgeräten im Wert oberer Mittelklassewagen unter die Lupe genommen. Fast 70 Menschen arbeiten in der Redaktion. Neben Journalisten sind es viele KollegInnen mit technischem Hintergrund, sagt Chefredakteur Thorsten Beek.
Die CT-Redaktion ist wirklich ein Haufen voller Nerds. Das sind wirklich Techniker. Die gucken nicht einfach nur ein Produkt an aus einer Nutzerperspektive, sondern die verstehen die Produkte wirklich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Nutzer einfach merken. Wir sagen nicht einfach, naja, ist irgendwie ganz gut, sondern wir können das messen, wir können das miteinander vergleichen.
Etwas mehr als 90% der CT wird im Abonnement verkauft und 183.000 Exemplare sind es derzeit pro Ausgabe und damit deutlich mehr als bei Mitkonkurrenten wie Chip und Computerbild. Regelmäßig erscheinen zudem Sonderhefte wie zuletzt zum Thema ChatGPT. Wünsche aus der Leserschaft leiten neben Neuheiten auf dem Markt die Themenplanung. Doch es gilt auch, neue zahlende Kunden zu finden, sagt Thorsten Beek.
Ich denke mehr über Zielgruppen und die Frage, für wen machen wir das, auf welchem Kanal nach, weil die Menschen, die das in der Vergangenheit gemacht haben, sie mussten es einfach nicht. Es gab halt dieses Heft, das kam alle zwei Wochen und da war es nicht so wichtig, darüber nachzudenken, wie sieht denn jetzt dieses Heft auf Instagram aus? Und ich werde auch weiterhin mich darauf konzentrieren, ein gutes Heft zu machen. Wir müssen aber hier gemeinsam in den Redaktionen uns auch Gedanken darüber machen, wie erreichen wir neue Leser, neue Nutzer auf verschiedenen Plattformen.
Wie schütze ich mich mit einem Zwei-Faktor-Login vor Phishing? Wie kann ich mit Solarzellen am Balkon Strom sparen? Und was macht KI mit dem Bildungswesen? Die Themen aus dem CT-Heft werden inzwischen auch über Podcasts auf YouTube und bei TikTok verbreitet. Es gibt das Digital-Abo und eine Flatrate, mit der sich alle Berichte aus weiteren Magazinen der Heise-Gruppe digital abrufen lassen. Journalismus funktioniere eben nur, wenn das Geschäftsmodell stimme, so der Chefredakteur.
Momentan sind wir dabei, dieses Geschäftsmodell zu erweitern, darüber nachzudenken, an welchen Stellen wir gute Produkte anbieten können, für die auch Menschen bereit sind zu zahlen. Und das ist zum Beispiel unsere Testkompetenz. Aber da sind auch viele andere Dinge, also auch einfach die Kaufberatung, Tipps und Tricks. Ehrlich gesagt auch das Nachrichtengeschäft, das wir vor allen Dingen eben auch bei Heise Online haben.
Im Eingangsbereich des Heise Firmensitzes in Hannover schraubt sich ein Zeitschriftenturm aus CT-Ausgaben der ersten 30 Jahre in die Höhe. Der wird derzeit um die Ausgaben der letzten 10 Jahre auf 8,5 Meter aufgestockt. Und es scheint, als könne er demnächst noch weiter wachsen.
Die Computerzeitschrift CT wird 40 in diesem Jahr. Agnes Bühning war für uns in der Redaktion. Dass Salman Rushdie in diesem Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird, darum geht es gleich im Büchermarkt hier im Deutschlandfunk. Und das war Medias Res, unser Medienmagazin. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Nachmittag.